erstmal anmachen und dann werden wir ein Gebet sprechen und es gleich mit unserem Predigt loslegen. So. Okay. So. Beten wir zusammen. Großer himmlischer Vater, danke, dass du uns diesen Tag geschenkt hast, dass wir die Zeit jetzt haben, um einfach in dein Wort einzusteigen, von dir zu lernen. Danke, dass wir ja so viel von dir lernen können. Schenk uns offene Herzen. Lass uns wirklich ganz für dich da sein jetzt. Amen. So, also mit diesem Thema für heute muss ich sagen, naja, manchmal gibt es halt Bibelstellen, wo man sie 2 bis 3 Mal durchlesen muss, ehe man es versteht oder begreift, oder man stellt sich einfach die Frage, was will er meinen? Das kommt oft in den Propheten vor allem vor. Von unserem Abschnitt für heute kann man das wohl nicht sagen. Es ist halt kurz und knapp. Und da ist es nicht unbedingt so schwierig, das zu verstehen. Dabei haben wir die Gefahr, wenn wir den Vers, vor allem mit dem Vers von heute, dass wir uns überlegen, wir könnten sehr schnell denken, wir sind aus dem Schneider. Das Gefühl kann trügerisch sein, wie wir gleich sehen werden. Es geht heute um das 6. Gebot in den 10 Geboten. Das 6. Gebot sagt, das steht da ganz kurz, 2. Mose 20, Vers 13, du sollst nicht töten. Punkt. Fertig. So ist es ganz klar zu verstehen. Du sollst nicht töten. Wobei eigentlich wäre besser gesagt, wenn man sagt, du sollst, also morde nicht, du sollst nicht morden oder du sollst keinen Mord begehen. Denn hier geht es vor allem um den vorsätzlichen Töten, dass man einem anderen Menschen das Leben nimmt, vorsätzlich, mit Absicht, um dem zu schaden, aus dem Weg zu bringen. Und deshalb, wenn man neuere Übersetzungen wählt, dann nehmen sie oft diese Wortwahl. Und das Interessante ist, ich würde sagen, in der heutigen Kultur, da ist es für die überwiegende Mehrheit fast selbstverständlich, dass man das nicht tut, dass man andere Menschen nicht umbringt. Das ist eigentlich ganz klar. Und so denkt man, okay, da braucht man nicht unbedingt dieses Gebot so viel zu haben. Doch es ist interessant im Alten Testament, wie oft die Propheten und Gott davon gesprochen haben, dass das nicht passieren soll. Schon am Anfang der Bibel in 1. Mose, wenn wir von der ersten Sünde reden, in 1. Mose 3, dann reden wir oft vom Sündenfall. Die Menschen sind auf die Nase gefallen, sie haben sich von Gott abgewandt, durch Gefallen. Aber eine sagte mal, eigentlich wäre eine bessere Bezeichnung ein Sündenabsturz, denn die sind ganz schön gewaltig abgestürzt, wenn man bedenkt, was als Folge von der Sünde alles nach sich kam. Das schon kam schon im Kapitel 4, diese Geschichte mit Kain und Abel, kennen wir, wo Kain seinen Bruder erschlagen hat. Immer wieder in den Propheten ist eine der Hauptanklagen, dass sie Menschenblut vergießen. Gott spricht immer wieder dagegen. Hier nur ein paar Beispiele. Jesaja 1,15, eure Hände sind voll Blut. Jeremia 7, Vers 9, ihr stehlt und mordet, ihr brecht die Ehe, schwört Meineide, bringt dem Bad reiche Räucheropfer, lauft anderen Göttern nach, die euch gar nichts angehen. Er sagt das dem Volk Gottes. Das sind die Dinge, die sie getan haben. Michel 3, Vers 10, ihr baut Zion mit Blut, sagt er. Unglaublich. Oder in Hesekiel sogar, sagen sie, seine Oberen, also die Oberen von Jerusalem, sind wie räuberische Wölfe, sie vergießen Blut, verderben Seelen, nur um sich zu bereichern. Immer wieder wird dieses Thema gebracht, weil es ein Problem war. Für uns nicht unbedingt immer leicht zu verstehen, warum das so damals war. Aber, und das ist, um das so ein bisschen einzuschränken, es wird sehr viel über dieses Thema gesagt. Zwei Dinge möchte ich hier hervorheben im Alten Testament, die mir wichtig erscheinen. Zuerst mal in 1. Mose 9. Wir sind in 1. Mose 9, das ist das Ende von der Sintflut. Da kommen Noah und seine Söhne aus der Arche und ihrer Familie. Und da sagt er zu ihnen diese Worte in Vers 6, Kapitel 9, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Hier ist etwas sehr Wichtiges. Der vorrangige Grund, warum Gott so dagegen war, ist klar. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Gott hat den Menschen gemacht. Jeder Mensch ist von Gott mit einem unermesslichen Wert geschaffen, weil er von Gott geschaffen ist. Und durch diese Handlung drücken wir eine Geringschätzung aus dem anderen gegenüber, wenn wir ihn und auch Gott gegenüber, wenn wir sein Geschöpf töten. Da kommen wir auch später mal drauf zurück. Der zweite Gedanke, der mir wichtig erschien, ist in 1. Mose 4, diese Geschichte von Kain und Abel. Da ist es so, dass Kain und Abel Opfer gebracht haben zu Gott. Und Gott hat das Opfer von Abel angenommen, aber das von Kain nicht. Daraufhin war er sauer, aber nicht auf Gott, sondern auf Abel, wo Abel nur das getan hat, was richtig war. Und da kommen diese Worte, die der Herr sprach zu Kain in die Versen 6 und 7 von 1. Mose 4. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkst sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Hier warnte Gott Kain vor der Sünde und hier wird die Sünde fast also personifiziert in einer Weise, dass die Sünde einen Wunsch hat, den Wunsch hat, uns zu beherrschen. Ein Verlangen danach, uns zu beherrschen. Es ist nicht ohne Grund, dass Jesus sagt in Johannes 8 dann eben, wer die Sünde tut, der ist ein Sklave der Sünde. Und durch das Alte Testament hindurch sehen wir immer wieder, wie die Menschen, Gottes Volk, es nicht geschafft haben, dieses Verlangen der Sünde zu widerstehen. Die Sünde hat sein Ziel erreicht, die Menschen zu beherrschen. Es drückte sich unter anderem da aus, dass sie andere Menschen umgebracht haben, dass sie viele Gebote gebrochen haben. Und was wir aus heutiger Sicht sagen können, nur Jesus kann diese Herrschaft brechen. So kommen wir auch zu den Worten von Jesus, die sich auf dieses Thema direkt beziehen, dieses sechste Gebot, in Matthäus Kapitel 5. Da sagt Jesus in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt hast, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor dem Hohen Rat. Wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Gehe hin und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Was wir hier am Anfang lesen, ist ein interessanter Satz. Es steht hier, ihr habt gehört, was zu den Alten gesagt ist. Oder so ähnlich. Hier will ich nur kurz darauf eingehen, weil wenn Jesus die Schrift benutzte, dann sagt er das unterschiedlich, wenn er es zitiert hat. Zum Beispiel, als er die Versuchung stattfand, wo der Teufel Jesus versuchte, da sagte er, es steht geschrieben. Und dann hat er eine Stelle aus der Schrift zitiert, die er auswendig kannte. Für ihn war das, was er zitierte, dann Maßstab, Autorität. Hier bin ich, hier darauf baue ich. Ich gehe nicht weiter. Aber wenn wir den Zusammenhang beachten, dann sehen wir hier, dass es Jesus nicht direkt um eine Autorität ging, sondern wenn er sagt, ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt hast, dann ist es ganz anders, als wenn er sagt, das steht geschrieben. Und so sind diese Worte, die er hier benutzt in der Bergpredigt, zu verstehen aus das, was die vorherrschende Denkweise ausdrücken soll. Das, was sich in der Kultur zu der Zeit festgesetzt hat. Es kann sein, dass manches eine Übereinstimmung mit Gottes Wort war, aber es ging Jesus etwas anderes. Etwas ganz anderes hier. Eine neue Verhaltensweise in seinem Reich. Denn das gängige Verständnis war, naja, Hauptsache der andere lebt. Ich tue ihm nichts an, körperlich. Aber Jesus geht hier viel weiter. Wenn man einem anderen etwas sagt, wie Idiot oder Dummkopf oder Blödmann oder was auch immer man sagt und den anderen dadurch abwertet, dann ist es genauso schlimm, wie wenn man ihn umbringt. Und dieser Gedanke geht zurück zu dem, was am Anfang der Bibel steht. Gott sagte zu allem, was er geschaffen hat, sehr gut. Das war sein Urteil. Was Gott geschaffen hat, dürfen wir nicht geringschätzen oder abwertend abstempeln, indem wir Wörter benutzen, die das ausdrücken. Das ist die Geringschätzung eines Lebens. Genauso schlimm, wie jemand eine Pistole auf einen richtet und ihn umbringt. Wir schätzen andere gering, wir schätzen auch Gott gering, der ihr Schöpfer ist. Wenn wir Menschen, die Gott geschaffen hat, mit unseren Worten abwerten oder ihren Wert mindern oder gar absprechen. Und natürlich stellt sich die Frage, okay, woher kommt das denn, diese Begriffe, die aus unserem Mund kommen? An einer anderen Stelle macht Jesus klar, da ist ein Grund dafür, dass wir sagen, was wir sagen. Und er sagt es in Markus 7. In diesem Kapitel geht es vor allem in der ersten Hälfte um eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern. Und in der Auseinandersetzung sagt Jesus etwas, was den Pharisäern nicht gefiel. Er sagte, nichts, Vers 15, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und für einen Pharisäer war das ein Unding, da sie so viel Wert gelegt haben, auf ein, das nur das reine Essen, nichts tun, was die Hände unrein macht, damit man nicht unreine Sachen in seinen Mund tut. Und Jesus macht das alles zunichte durch diese Worte. Und die Jünger merken das, ja, Jesus, die Pharisäer, denen hat es nicht so gefallen. Tja, dann geht Jesus weiter und er wiederholt es. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Nicht, was in einen Menschen hineingeht. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord. Und dann geht er weiter und listet andere Dinge auf, die Werke des Fleisches sind, wie Paulus es nennt, im Galaterbrief. Es ist nicht, was in ein Mensch hineingeht, was er ist oder was auch immer, was ihn unrein macht, sondern was aus einem Menschen herauskommt. Und dann sagt er am Ende, all dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen vor Gott. Ich meine, wenn man im Alten Testament überlegt, das ist nicht unbedingt neu. Denn als David zum König gesalbt wurde, was sagte Samuel, Gott zu Samuel? Die faire Frage ist, er hätte das wissen können, dass Gott zu ihm gesagt hatte, der Mensch schaut aufs Äußere, aber ich schaue auf das Herz. Gott schaut in die Herzen der Menschen, nicht auf ihre Äußeres. Und was hier klar ist, ist einfach das, wovor Jesus warnt in der Bergpredigt, dass wir Menschen nicht herabwertend beurteilen und geringschätzig diese Worte sagen, die ihr Wert absprechen. Das fängt in unseren Herzen an, in unseren Gedanken. Wenn in unserem Herzen unsere Gedanken auf andere herabschauen, aus welchem Grund auch immer, dann gehen wir schon in diese Richtung. Und es ist nur eine Frage der Zeit, sagt Jesus, bis das, was in unserem Herzen drin ist, sich in Worten oder Taten äußert. Nun, wenn wir zurück zu Matthäus 5 kehren und wir lesen diese Gedanken von Jesus nochmal, dann werden wir, vielleicht hat jemand das schon gemerkt, die Aussage begann damit, dass er gesagt hatte, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Nun, er hat garantiert nicht ein Zorn gemeint, also jede Art von Zorn gemeint, denn also er selbst war zornig manchmal. Er war zornig auf die Pharisäer, er war mal zornig auf die Händler im Tempel, ganz klar. Hier ist Zorn gemeint, das dazu führt, dass dein Gegenüber, der Mensch, auf den du zornig bist, nicht mehr als Mensch wahrgenommen wird, als Geschöpf Gottes, sondern nur als Nervensäge oder Schuldiger oder sonst was für ein Etikett, was man ihn, womit man ihn abstempelt. Und der Zorn mag durchaus berechtigt sein in unseren Augen. Er kann als Ergebnis von Verletzungen vorhanden sein, aber es darf nicht dazu führen, dass der Zorn unser Handeln bestimmt. Wie es gerade Gott bei Kain sagte damals in 1. Mose 4, die Sünde verlangt danach, uns zu beherrschen. Und mitten in dem Zorn, wenn wir zornig sind, ist gerade da, wo die Sünde die Hände reibt. Denn er will da diesen Zorn ausnutzen. Denn wenn wir diesen Zorn in uns wachsen lassen, dann wird es da kommen, dass wir Dinge tun, nur um unseren Zorn zu besänftigen. Wir handeln nach unserem Zorn und nicht nach dem, was unser Schöpfer will. Auch wenn es berechtigt ist, wie gesagt. Jesus schenkt uns die Freiheit, um anders zu handeln. Und als ich über dieses Thema nachdachte, habe ich dann jetzt vor drei Tagen ein Video gesehen. Es geht um die Geschichte von einem Mann, Er heißt Wilhelm Bunz. Er ist bekannt als, gibt ein Autobiografie im Buch, der Titel ist Der Bibelraucher. Er hat viel Schlimmes im Leben erlebt und auch gemacht und hat sogar die Bibel im Gefängnis in seiner Zelle bekommt das einzige Buch und hat es die Seiten rausgerissen, um zu rauchen. Und hat sehr, also wirklich sehr bewegtes Leben, bis Gott ihn wirklich, wie er sagt, gepackt hat und verändert hat. Und was mich wirklich da in dieser Video berührt hatte, war, dass er diese Worte, die am Ende sind, wirklich ernst genommen hat. Und reinen Tisch machen wollte mit all den Leuten, die was gegen ihn haben können. Er ging sogar nach Österreich, um eine Familie zu besuchen, die was gegen ihn hatte. Er traf die Frau, er hatte sie nie kennengelernt. Und ihre 5 Kinder, eine Mutter mit 5 Kindern. Und er sagte zu ihnen, ich wollte mit ihnen über ihren Vater reden. Und sie sagten, sie fing an, die Mutter von sich zu erzählen, ja, mein Mann ist gestorben in einem Autounfall, da war ich im Kreißsaal, als unser 5. Kind geboren ist. Und habe die Nachrichten dann gehört, dass er in einem Autounfall ums Leben kam. Und da, was sie sagte, war, sie sind eine sehr tiefgläubige Familie. Und sie haben sich entschieden, die Mutter und die Kinder, dass sie nicht zornig sein werden, sondern sie werden für diesen jungen Mann beten, der diesen Unfall verursacht hat. Und sie haben jahrelang, das war bestimmt 15, 20 Jahre, für diesen Mann gebetet. Der Wilhelm Bunz, der das saß, er fing an zu weinen und er sagte, ich bin dieser Mann. Und wollte ausdrücken, wie leid es ihm tat, all das jetzt. Und die Frau kam auf ihn zu und hat ihn einfach umarmt, gedrückt. Und gesagt, du bist unser Wunder. Eine Gebetserklärung, von der wir eigentlich hätten nie träumen können. Wenn ich an diese Familie denke und ihre Lage damals, 4 Kinder, die Mutter im Kreißsaal und erfährt, dass der Vater, der Ehemann, umgebracht wird von einem anderen, der ein geklautes Auto genommen hatte und das Polizeifahrzeug gerammt hatte. Es wäre eine normale Reaktion, dass diese Familie sauer, zornig, wütend auf diesen Mann wäre. Verständlich. Denn er hatte ja ihren Vater, ihren Ehemann genommen. Aber das taten sie nicht. Sie hatten die Freiheit, um für sich zu entscheiden, wir werden für diesen Mann beten. Und nun saß die Gebetserhörung direkt in ihrem Haus. 20 Jahre später. Der Wilhelm Bunz hat das erlebt, weil er diese Worte ernst genommen hatte, die Jesus an dieser Stelle gesagt hatte. Wenn jemand was gegen dich hat, dann lass deine Gabe liegen. Geh hin und versöhne dich. Das wollte er unbedingt tun. Und dadurch erfuhr er, warum Gott ihn rausgeholt hatte. Unter anderem, weil eine Familie in Österreich jahrelang jeden Tag für ihn gebetet hat. Die Familie erlebte eine wunderbare Gebetserhörung. Ich denke, Gott hat uns ein unglaubliches Geschenk gegeben, unseren freien Willen. Ich weiß, es ist geformt und beschränkt und begrenzt wird durch unsere Vergangenheit, haben die Sünde. Aber Jesus sagte, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und wir haben die Freiheit auf seine Kinder, uns gegen den Zorn zu entscheiden. Uns dafür zu entscheiden, Menschen zu lieben und nicht abzuwerten, nicht zu hassen. Wir sind als seine Kinder frei, um das Geschöpf zu sehen in dem anderen Menschen, dass er Gottes Geschöpf ist, egal wie diese anderen Menschen uns behandeln. Wir sind als seine Kinder frei, um einander zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Lasst uns beten zum Schluss. Großer himmlischer Vater, danke, dass du uns befreit hast von der Sünde. Durch deinen Sohn Jesus Christus sind wir frei, um andere Menschen zu lieben, um andere Menschen in anderen Menschen ihren Wert zu sehen, weil sie deine Geschöpfe sind. Verlorene Geschöpfe, aber deine Geschöpfe. Schenk uns wirklich auch das Wollen und das Herz, dass wir wirklich diese Menschen lieben, egal wie sie uns behandeln, denn du hast uns geliebt, egal wie wir uns verhalten und behandelt und was wir gesagt haben. Du hast uns geliebt und liebst uns immer noch. Danke, Herr, für deine Liebe. Wir loben und preisen dich. Amen. Nun, dann wünsche ich allen einen besonderen Tag. Wir wollen die Gemeinschaft genießen, aber ich sage einfach denen, die zugehört haben im Zoom, wünsche einen gesegneten Tag und Gottes Segen für die Woche, auch für uns, die wir hier sind.